Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber zunächst einmal ist er gekreuzigt. Die Jünger hatten gehofft, dass sich etwas bewegt in Jerusalem. Deswegen waren sie ja auch nach Jerusalem gegangen. Und dann dieses Kreuzigen. Die Jünger sind dabei, in Richtung Galiläa zu gehen, hier und dort. Fischen, Emmaus Jünger gehen nach Hause irgendwo hin. Jesus sammelt sie der Reihe nach wieder auf, er ist auferstanden. Er sammelt sie der Reihe nach wieder auf. 40 Tage lang bleibt er mit ihnen zusammen, unter ihnen, in ihrer Mitte. Er begegnet ihnen, ist dann wieder weg, kommt durch die verschlossene Tür, geht durch die verschlossene Wand. Das ist etwas Merkwürdiges, nicht so richtig zum Festhalten, dann Himmelfahrt und dann ist er ganz weg. Wir hatten doch gedacht, jetzt würde er vorangehen, jetzt würde er uns anleiten, uns helfen, mit all diesen Dingen richtig umzugehen. Und nun ist er weg. Wer macht's jetzt? Wer von uns hat jetzt die Hosen an? Wer ist der Leiter? Wer sagt uns, wo es weitergeht? Wer ist derjenige, der die Richtung angibt? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr schwierige Zeit ist für die Christen. Wo geht's denn jetzt weiter? Was macht man denn jetzt so? Nach dem Sterben Jesu, nach dem Auferstehen, nach der Himmelfahrt, dann kommt noch Pfingsten. Die Jünger haben noch nicht alle Gedanken zusammen. Wer von denen ist denn jetzt nun Gott? Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. All diese Dinge, da muss doch jemand sein, der uns an die Hand nimmt und der sagt, was richtig ist. Und Jesus ist weg. Jesus hatte dem Petrus gesagt, du bist der Felsen, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Aber mal ernst, das ist ja doch ein Wackelkandidat. Er hat den Mund aufgemacht, ich bleibe bei dir, Herr, bis in den Tod. Und dann kommt eine Frau mit ihrem Zeigefinger, du warst doch auch bei diesem Jesus. Und dann geht's los, nein, nein, nie und gesehen und ach, du ahnst denn, ich weiß gar nicht, wer Jesus ist und all diese Dinge. Und dann kommt noch ein Mann und dann kommt noch jemand und alle zeigen sie auf ihn. Und jedes Mal sagt er, ich habe Jesus nie gesehen. Das ist der Felsen, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will und der uns jetzt vorangehen soll. Also das ist schon eine echte Frage, wer soll denn jetzt, was soll denn jetzt geschehen? Wie macht man das denn jetzt, Christ sein? Dass da die Christenheit vielleicht auseinanderläuft, das wäre ja eigentlich anzunehmen gewesen. Und doch ist natürlich Petrus der Felsen. Und in diese Situation ist heute der Predigtext 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 5 zu verstehen. Wie Petrus dort mit den Zuhörern, mit den Adressaten umgeht. Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Ich bin ein Zeuge der Leiden Christi und werde auch an seiner Herrlichkeit teilhaben, wenn er kommt. Deshalb möchte ich euch bitten, versorgt die Gemeinde gut, die euch Gott anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern arbeitet gern, auch ohne Gegenleistung. Spielt euch nicht als die Herren eurer Gemeinden auf, sondern seid ihre Vorbilder. Nur dann werdet ihr den unvergänglichen, herrlichen Siegeskranz erhalten, wenn Christus kommt, der ja der oberste Hirte seiner Gemeinde ist. Den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter. Und für euch alle gilt, hütet euch vor Hochmut, denn die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Die Grundlage dieser Übersetzung ist die Hoffnung für alle. Luther übersetzt das an manchen Stellen ein bisschen anders. Wer also seine Bibel dabei hat und den Luther aufschlägt, und auch hier die katholische Übersetzung hat an manchen Stellen Übersetzungen, ich habe ganz bewusst die Hoffnung für alle genommen. Der Ton des Petrus ist hier freundlich und brüderlich. Ich kann mich erinnern an eine Gemeinde, da sagte mir jemand: Helmut, sage uns, was wir zu glauben haben. Du bist doch unser Hirte, du hast zu sagen, wo es längs geht. Sag uns, was wir zu glauben haben, wir folgen dir. Es ist ja schon schön, nicht? Alle Leute, die anders denken als ich, könnte man in dieser Art und Weise aus der Gemeinde entfernen. Das Leben eines Pastors, das wäre schön und einfach. Sag uns, was wir zu glauben haben, führe Befehl, wir folgen. Das ist doch die Aufgabe eines Hirten, dass man sagt, wo es längs geht. Ich habe diesen Menschen enttäuscht und gesagt, nein, das ist nicht unsere Art, das wollen wir nicht. Wir sind miteinander angesprochen. Wenn man ganz am Anfang des Petrusbriefes liest, an wie viele Gemeinden er schreibt, das sind die Gemeinden in Pontus und Galatien, Kappadokien, Bithynien, und das sind nicht nur dann die leitenden Leute, sondern es ist die Gemeinde insgesamt. Petrus tritt hier auch nicht auf als der Felsen, an dem alle zerschellen, an dem alle Leiter, alle Ältesten, alle, die anders denken, daran müssen sie scheitern, an diesem Felsen. Das steht hier nicht drin. Es ist interessant, wenn man sich dann im Griechischen mal umschaut, das, was Luther als Ermahnen übersetzt, ich ermahne euch, da hört man immer in der Kirche diesen Zeigefinger, ich ermahne euch. Und dann ausgerechnet noch die Jugend, nicht? Die ermahnen wir alle. Und dann der Zeigefinger nach oben. Und dann schaut man sich im Griechischen an und sagt, ups, steht da gar nicht. Parakaleo steht da. Parakaleo heißt eigentlich herbeirufen, zu Hilfe rufen. Ermahnen, also insgesamt sind das 7 Bedeutungsakzente, die dieses Wort hat. Ich musste erst suchen, wo das mit dem Ermahnen steht. Das, was Luther übersetzt, und dass die katholische Übersetzung hier auch nachempfindet, ermahnen ist eigentlich, steht da gar nicht. Ermuntern, aufrufen, freundlich daran erinnern, ich bitte euch. Das ist ein freundliches Wort. Wenn ich mir 500 Jahre Kirchengeschichte in Deutschland vorstelle, Luther hat ermahnen. Kirche ist immer mit Ermahnung verbunden. Parakaleo wird immer als Ermahnen, Zeigefinger. Wir empfinden Kirche, wenn ich da hingehe, immer da steht vorne jemand mit dem Zeigefinger und sagt, so geht's aber nicht, du Böser. Möglicherweise haben wir als Deutsche deswegen auch so ein zerbrochenes Verhältnis zu unserer Kirche. Wenn ich da hingehe, dann werde ich so richtig im Kopf gewaschen oder was auch immer und dann kann ich nach Hause gehen und muss ich erstmal gucken, dass ich wieder strubbelig werde. Das steht da nicht. Interessanterweise steht auch nichts da von Jugend. Es stehen da die Noeteros. Das sind die Frischlinge. Das sind die Neuen. Das sind diejenigen, die frisch bekehrt sind, die neu sind in der Gemeinde. Ich kann mich gut erinnern, als wir Frischlinge, Gabi und ich hier Frischlinge in der Gemeinde waren. Da sind wir in den Altbau da drüben, so wie man das in einer Gemeinde macht, in den Haupteingang gegangen. Und einige haben uns angesprochen, wo kommt ihr denn her? Wieso seid ihr denn da? Ihr seid ja gar nicht in den Eingang reingegangen. Denn die Gemeinde, ihr seid ja in den Nebeneingang reingegangen, denn da stand ja der Büchertisch und ein Stückchen weiter waren die Haken, da hat man seine, nicht? Wir sind durch den Haupteingang, haben gedacht, das ist normal, man geht in der Gemeinde durch den Haupteingang. Nein, wo seid ihr denn reingekommen? Wo ist denn deine Frau? Ja, ich habe sie gar nicht gesehen, sie saß schon vorne. Denn wir sind nicht durch den eigentlichen Eingang reingegangen, wir sind nämlich durch den Haupteingang. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir waren Frischlinge hier in der Gemeinde und mussten uns erstmal an bestimmte Gepflogenheiten in der Gemeinde annähern. Es ist schon sinnvoll, durch den Nebeneingang reinzugehen, wenn dort der Büchertisch ist und man konnte sehen, ups, was ist da zu kaufen? Was sind da für neue Bücher? Das hat mich natürlich interessiert. Und das mit der Garderobe ist auch wichtig, wenn ich meinen Mantel, das heißt, wir sind nach ein paar Jahren auch durch den Nebeneingang gegangen. So eine Situation meint es und nicht die ermahnende Hand über den bösen Jugendlichen, die immer wieder was falsch machen. Wenn ich mir vorstelle, 500 Jahre übersetzt Luther das so und wir haben unsere Kirchen und Gemeinden so geprägt, kommt dabei sowas raus, was wir empfinden. Kirche muss sein, wehe ihr Jugendlichen. Und es steht dort, ich ermahne euch, nicht ermahne euch, ich muntere euch, freundlich bitte ich euch. Jonas, ist Jonas ein Frischling oder nicht? Er ist Jugendlicher? Nein, du bist Berufsjugendlicher. Schon nicht mehr jugendlich. Jonas ist Gemeindeleitung. Er ist Ältester, also sagen wir mal Leitender. Er ist nicht mehr das, was hier im Predigttext angesprochen ist. Er ist einer der Leitenden und nicht mehr Frischling in der Gemeinde. Ich nehme dich mal als Beispiel, weil das einfach unser Denken hilft, ein wenig hinzukommen zu dem, was hier biblisch steht. Es geht nicht darum, die jungen Leute immer mit dem Zeigefinger zu konfrontieren, sondern deutlich zu machen, hier steht, die Leute, die frisch sind in der Gemeinde, müssen sich erstmal mit den Gepflogenheiten einer Gemeinde anwärmen. Wir müssen erstmal wissen, wo der Nebeneingang ist, wo man dann normalerweise in dieser Gemeinde geht. Ob man das Abendmahl links herum oder rechts herum oder was auch immer. Ich war froh, oder was heißt froh, es hat ein Stückchen zu Hause ausgemacht, dass die Gemeinde zunächst einmal hier die gleichen Abendmahlskelche hatte wie in Hamburg-Rindelallee. Da war ich zu Hause. Das sind mittlerweile auch abgeschafft. Aber das meint es. Das meint Petrus hier an dieser Stelle. Ich lade euch freundlich ein. Ich möchte euch daran erinnern, es kommt nicht der Felsen und schreibt hier einen Brief, wo alle Leitenden oder alle Jugendlichen oder was auch immer erstmal mit dem Kopf genommen werden und Bart dran zerschellen. Wie oft verwenden wir das Wort Gottes, wie oft verwenden wir Kirche und Gemeinde in diesem Sinne? Und es steht da gar nicht da. Ist das nicht fatal, dass man manche Dinge so falsch übersetzt oder nicht falsch, aber das Wort ermahnen muss man zunächst einmal suchen im Wörterbuch. Wo steht es? Er steht nicht an der ersten Stelle. Da steht was ganz anderes. Herbeirufen, zu Hilfe herbeirufen. Ich rufe euch zu Hilfe herbei, damit ihr es versteht, wie ihr Gemeinde prägen sollt. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Das macht auch in unserem Kopf etwas ganz anderes und es sind die Ältesten, der Leitenden der Gemeinde sind solche Leute wie Jonas, die Gemeinde seit Grund auf, seit Geburt an kennen. Und die Frischlinge sind vielleicht Leute, die vielleicht 50 Jahre alt sind und letztes Jahr getauft wurden oder so. Und dann kommt unser Denken plötzlich in ganz andere Richtungen hinein und wir spüren, was eigentlich Petrus gemeint hat. Es geht um die Leute, die noch gar nicht wissen, wie man als Christ redet und handelt und damit umgeht. Leitung braucht Korrektur, auf jeden Fall. Petrus ist von Jesus auch korrigiert worden. Und wir wissen diese eine Stelle bei der ersten Leidensankündigung, wo Jesus ihn wirklich zurechtweist und sagt, du meinst nicht, was geistlich ist, sondern was fleischlich ist. Mein Auftrag ist zu sterben und aufzuerstehen und so weiter und so weiter. Ach Herr, das geschehe doch ja nicht. Natürlich, Petrus musste auch korrigiert werden. Leitung muss korrigiert werden, muss ergänzt werden, ihr muss aufgeholfen werden. Das merken wir als Gemeinderat, als Ältestenkreis. Wir haben unsere Optiklücken. Natürlich, wir wissen nicht alles, wir kennen nicht alles. Es gibt einen Messias und wir sind's nicht. Und wenn die Gemeinde, wenn ihr uns nicht rückspiegelt, was unsere Worte, nicht die Worte von oben bei euch da unten so anrichten, kriegen wir es doch gar nicht mit. Wie das auf euch wirkt, wenn wir euch den Namen des Pastors oder so verheimlichen und all solche Sachen, nicht? Wahrscheinlich ist das ein gefährlicher Schwerverbrecher. Ich weiß ja nicht, was da in den Herzen alles so kommt. Wenn wir diese Rückmeldung nicht kriegen, dann läuft Kommunikation aneinander vorbei. Aber diese Ermahnung ist eine freundliche Einladung. Ladet uns freundlich ein, mal zuzuhören, wie das, was wir sagen, bei euch ankommt. Und dann ist das ein ganz anderer Sprachschatz. Eine ganz andere Art, miteinander umzugehen. Und das fällt mir allerdings in diesem Predigttext auf. Petrus geht mit seinen Ältesten, mit der ganzen Gemeinde ganz anders um. Er geht mit ihnen freundlich um. Ich bitte euch freundlicherweise, mir zuzuhören. Denn Jesus ist ja mit Petrus auch freundlich umgegangen, als er so richtig Mist gemacht hat, Jesus vor allen Leuten verleugnet hat. Danach ist Jesus dreimal, ist auf ihn zugekommen, hat ihn dreimal gefragt, hast du mich eigentlich noch richtig lieb, Mann? Und er hat gespürt, wie Jesus ihn angenommen hat, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, dieser neue Auftrag, jedes Mal, nach jeder Verleugnung, nicht dreimal, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, was gewesen ist, ach, du ahnst das nicht. Die Art und Weise, wie Jesus mit dem Petrus umgegangen ist, hat offensichtlich in diesem Predigttext oder in diesem Petrusbrief, hat Früchte getragen. Der Mann ist verändert. Hätte Jesus mit dem Schwert oder was auch immer ihm auch ein Ohr abgehackt, nicht? Ich werde dir zeigen, was du hier, nicht, als Felsen der Gemeinde zu tun hast. Na klar, hätte Jesus auch machen können, hat er nicht getan. Er hat nicht seine Autorität aufgebauscht, aufgepustet. Und das ist ganz wichtig wahrzunehmen. Der Ton des Petrus ist brüderlich, ist freundlich, ist nicht autoritär. Ich habe doch die gleiche Aufgabe wie ihr. Wir stehen auf einer Ebene, wir sind an einem Werk, wir wollen miteinander unseren Herrn verehren und sein Reich bauen. Ich komme nicht als jemand, der da oben steht, sondern ich bin mit euch auf einer Ebene. Und das macht er den Leuten deutlich. Und ich denke, das findet sich auch in der Luther-Übersetzung. Ich bin mit euch zusammen auf einer Ebene, auf einer Linie und gehöre ihm. Es geht ihm also nicht um Befehl und Gehorsam wie in einer Armee. Mir hat Jesus das Amt zugetragen und ich zeig euch jetzt, wo der Hammer hängt. Das ist nicht seine Art, das ist auch nicht die Art Jesu gewesen. Christ ist man nicht, wenn man die Dogmen der christlichen Kirche kennt, sondern wenn man Jesus Christus nachfolgt in seiner Art, in seinem Wesen. Wenn unter euch jemand Herr sein will, dann sei er Diener. Wie macht man das? Das mit der Fußwaschung. Wenn jemand Herr sein will, dann sei er euer Diener. Das ist die Art und Weise, wie Jesus da mit uns umgeht. Nachfolger sein. Christ ist man nicht, wenn man die christliche Dogmatik kennt. Gut, wenn das passiert, selbstverständlich. Das mit der Trinität und so, wichtige Sache. Aber nicht das Wissen und nicht das Verstehen und nicht diese Dinge sind die Sachen, die uns zu Christen machen, sondern wenn wir Jesus nachfolgen in seiner Art und Weise, so wie Petrus hier seine Leute ermahnt. Er bittet sie in freundlichem Ton. Er kommt auf sie zu. Bei Petrus hat es offensichtlich Früchte gebracht. Natürlich kann man fragen, Nun bin ich kein Ältester, nun gehöre ich nicht zum Gemeinderat, bin nicht Leiter dieser Gemeinde. Was soll ich diesen Predigttext überhaupt lesen? Im zweiten Kapitel schreibt Petrus, dass wir als Gemeindenpriester seine Herrlichkeit sind. Ihr alle seid Priester seiner Herrlichkeit. Und das macht deutlich, dass wir als Gemeinde, als Einzelne eine hohe Verantwortung haben. Priester ist ein Mittler zwischen Mensch und Gott. Mit dem, dass wir das Evangelium von Christus anvertraut bekommen haben, haben wir das Wort des Evangeliums in unserer Hand, es Menschen zu sagen, die es noch nie gehört haben, damit sie in die Nähe Jesu hineinkommen. Wir sind Priester, wir vermitteln die Gnade Gottes. Du bist Priester im Namen Jesu, Botschafter an Christi Stadt. Es gibt viele verschiedene Worte, die im Neuen Testament stehen, die deutlich machen, dass wir nicht weghören können, wenn wir als Verantwortliche im Reich Gottes angesprochen werden. Wir sind Verantwortliche im Reich Gottes. Wir haben Verantwortung für das, was Christus uns miteinander anvertraut hat. Und dazu gehört, dass wir mal in so einem Predigttext genau nachschauen, was steht denn da eigentlich? Da steht nicht der Zeigefinger, ich ermahne euch, sondern da redet der Bruder, der Wert darauf legt, ich bin auf der gleichen Ebene wie ihr und wir haben doch miteinander diesen Dienst und müssen uns gegenseitig helfen, da hineinzuwachsen. Wir müssen doch miteinander erst einmal verstehen, was es heißt, Reich Gottes zu bauen. Menschen der Leitung brauchen Korrektur und Menschen, die keine Leitung haben, müssen lernen, dass sie Verantwortung im Namen Jesu haben. Du hast Verantwortung. Du kannst nicht sagen, mir hat aber ein Gemeindeleiter damals gesagt und deswegen habe ich nicht weiter nachgedacht. Vor Christus steht dann jeder von uns selber und eigenständig. Wir können nicht darauf weisen, der hat mir aber gesagt, ich soll das und das machen. Das geht auch nicht. Das heißt, diese Verantwortung habe ich für mich und für die Gemeinde, zu der ich gehöre. Fehlentwicklungen, die passieren, müssen benannt werden, thematisiert werden. Das ist im Gemeinderat manchmal schwierig. Wenn jeder so eine Fehlentwicklung thematisiert, es gibt eine lange Diskussion. Und dann die Wege zu finden, wie man mit dem und mit dem und mit dem und mit dem, mit all diesen Situationen richtig umgeht. Das ist schon manchmal schwierig. Kann schwierig sein. Schön, wenn wir zu einem Miteinander finden. Es ist mühsam, natürlich. Es gibt sicherlich auch dieses Konfliktpotenzial, wenn man als Leiter hingewiesen wird auf Dinge, die schief laufen. Da gibt es Konfliktpotenzial. Es ist auch eine Frage, wie ich als Leitender, wie du als Leitender damit dann umgehst. Leitende behalten die Macht. Als dieser Mensch damals auf mich zukam und sagt, Helmut, sag uns, was wir zu glauben haben, wir tun's dann, wir folgen dir dann, habe ich gemerkt, was man da als Pastor oder als Ältester einer Gemeinde auch für Macht hat, das zu nutzen, das auszunutzen. Einem meiner Kollegen hat jemand mal vorgeworfen, du lässt ja in den Gemeindeleitungen nur Ja-Sager rein, nur Leute, die genauso nach deinem Munde reden, wie du es hören willst. Und das kann ja doch nicht unser Ziel sein. Aber wenn wir auch die kritischen Worte hören wollen, wenn wir so einen Petrus reden lassen, wenn er uns was zu sagen hat, dann bleiben ja doch die Leute, die die Leitungsverantwortung vor Ort haben, diejenigen, die auch danach, nach einer solchen Korrektur, die Leitungsverantwortung haben. Das ist manchmal schwierig, wenn Menschen, die prophetische Gabe haben, auf Leitende zukommen und sagen, das und das hat mir der Herr gesagt und jetzt musst du aber aus der Gabe der Prophetie einen Machtanspruch ableiten. Nein, der Leiter bleibt Leiter. Das vergisst man manchmal, wenn man korrigiert. Der Leiter muss korrigiert werden, aber er hat die Verantwortung, dann zu leiten. Und wenn er sagt, okay, ich sehe, das könnte ein Problem werden, aber wir gehen trotzdem in diese Richtung. Das ist die schwierige Situation. Das ist die schwierige Situation. Wenn der Leiter trotzdem die Verantwortung hat und sagt, nein, wir wollen aber in diese Richtung gehen. Es wäre für uns als Gemeinde vielleicht schöner und besser oder leichter gewesen, dieses Grundstück zu verkaufen, auf einer grünen Wiese eine neue Gemeinde zu eröffnen, dort, wo viele junge Familien sind, dann hätten wir manche Probleme vielleicht nicht, die wir hier im Hauptbahnhofviertel haben. Es wäre einfacher. Ihr wäret alles junge Familien und seid wäret nicht die, die da sitzen. Wenn wir aber als Leitung gesagt haben, wir wollen ganz bewusst dieses Grundstück behalten und haben noch welche dazu gekauft. Wir wollen diesen Stadtteil als unseren Stadtteil entdecken und dafür Verantwortung übernehmen, heißt das doch, dass die Leitung ganz bewusst diesen Weg geht und auch ganz bewusst in Kauf nimmt, dass es Menschen gibt im Hauptbahnhofviertel, die manche Handtasche nicht liegen lassen können. So traurig das ist. Manches Handy nicht liegen lassen können, da wo es jemand vergessen hat, sondern es dann mitnehmen. Diesen Konflikt, auf den wir zusteuern oder zugesteuert sind oder immer wieder haben, ist ja nicht die erste Handtasche, nicht die erste Handygeschichte und so weiter und so weiter. Ist ja etwas, was wir uns an den fünf Fingern hätten abzählen können. Wenn wir leichtes Gemeindeleben bauen wollen, dann hätten wir dies hier verkaufen müssen. Die Leitung hat gesagt und ihr habt dem zugestimmt, nein, wir wollen hier bleiben. Das heißt, all das, was es heißt. Das heißt aber auch, dann sollten wir nicht so gleichgültig auch diesem Stadtteil gegenüber bleiben. Wenn wir gesagt haben, wir wollen hier in dieser Stadt wirklich im Zentrum, im Kern der Stadt etwas verändern, dann heißt das, dass wir dafür auch einen gewissen Preis zahlen. Meine eigene Schwiegermutter ist auch das Ding weggekommen. Ja, schade, dumm, ärgerlich. Das ist aber unser Auftrag. Wenn Gott uns dahin sendet, wo wir was zu verändern haben, wo wirklich was zu verändern ist, schaut euch den Müllhaufen da draußen auch an. Wenn wir sagen, wir haben diesen Stadtteil in unser geistliches Auge genommen, dann heißt das doch auch, dass wir uns nicht nur am Sonntag mit unserem Auto Augen zu und hin und am Sonntag am Gottesdienstende Augen zu und raus, damit wir diesen Stadtteil nicht sehen, so fürchterlich. Dann hat das doch Konsequenzen für mich und meinen Lebensstil. Dann bin ich doch unter Umständen Winterspielplatz, was weiß ich, was zu finden. Wenn ich möchte, dass die Kinder, die hier in diesem Stadtteil aufwachsen, etwas lernen, mehr als dass man nur mit Ellenbogen und genügend Leute aus der Gemeinde da sind, Kids-Treff und 7-Eleven und wie alles heißt, Winterspielplatz, und wir dich als Mitarbeiter brauchen. Du hast hier im Hauptbahnhofviertel wirklich was, was es sich lohnt, bewegt zu werden. Es lohnt sich. Und es ist so viel zu tun, du musst nicht nach Arbeit suchen. Garantiere ich dir. Hier ist viel zu tun. Und wir hatten als Leitung den Auftrag, den Eindruck, dass Gott uns das als Auftrag gibt. Wir haben als Kirche dieses Grundstück nicht verkauft. Das heißt also, wenn die Leitung aufmerksam gemacht wird darauf, hier sind aber Leute, und wir als Leitung trotzdem sagen, wir gehen diesen Weg und wir wissen, auf was wir uns einlassen, dann wollen wir, dass wir als ganze Gemeinde diesen Weg gehen. Und dass wir tatsächlich von Christus nicht dahin gesandt werden, wo es besonders einfach ist. Wo nur die lieben, schönen, jungen, netten Familien sind. Das ist ein Bekehrungsprozess. Denn es hat mit Nachfolge zu tun. Wir gehen dahin, wo Jesus zu finden ist. War Jesus nicht immer in Galiläa am Hauptbahnhof zu finden? Mit den Leuten, die halt normalerweise am Hauptbahnhof zu finden sind? Den Betrügern und den Zöllnern, den Huren und wer weiß, was dann noch alles war? Ist das nicht Jesu? Ich hätte es in Galiläa einen Hauptbahnhof schon gegeben, nicht? Er wäre da. Es ist ein Bekehrungsprozess, wenn wir als Gemeinde diesen Weg gehen, dass dann du auch diesen Weg gehst. Natürlich. Leitende behalten die Verantwortung, auch wenn es Rückkopplung gibt, wenn es Rückmeldung gibt, wenn man sagt, du, an der Stelle ist was schiefgelaufen, an der Stelle ist was schiefgelaufen. Wir müssen unsere oberste Etage mittlerweile zum Altbau zuschließen, weil wir den Eindruck haben, dass es Leute gibt, die von irgendeinem Eingang kommen, rübergehen und wenn hinten im Bistro unten eine Veranstaltung ist, dass sie dort in der Garderobe alles durchführen. Deswegen wird oben zugeschlossen. Das ist schade. Das ist schade, dass wir diese Wege gehen müssen. Ärgert euch nicht darüber. Der Hinweis, dass die Neuen, dass diejenigen, die sich neu in eine Gemeinde einfinden, dass die sich unterordnen, festzustellen, dass es griechisch gesehen nicht um die Jugend geht, sondern um diejenigen, die neu in einer Gemeinde sind, die Neueteros. Nicht die Jugend. Die Jugend der Gemeinde gehört mittlerweile zur Leitung der Gemeinde. Das müssen wir wissen, das müssen wir wahrnehmen. Jesus ist als Diener gekommen und möchte, dass wir ihn als Vorbild haben. Hirten. Ein Hirte ist ein schönes Bild dafür. Hirten fragen nie danach, ob ihnen das Gras schmeckt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Kein Hirte kostet das Gras vor. Und geht nicht auf die Weiden, wo etwas wächst, was ihm schmeckt. Sondern er denkt und schmeckt immer für seine Herde, für seine Schafe. Das ist eine tiefe geistliche Weisheit. Wenn du als Leitender in einem Bereich der Gemeinde danach fragst, was habe ich davon, bist du wie ein Hirte, der nach Gras sucht, was dir schmeckt. Und ich rate dir, du findest es nicht. Noch nie hat es Gras gegeben, was dem Hirten schmeckt. Bis auf das Korn, auf was man Brot machen kann. Ja klar, nicht irgendwann schon. Wenn du das suchst, bist du nicht in der Lage, von Christus als Hirte eingesetzt zu werden. Dann bist du vielleicht Schaf und möchtest noch grasen. Das kann man machen. Vielleicht hätte Jesus mit dir schon längst einen ganz anderen Weg vorgehabt. Und du bist immer noch dabei, das Gras zu schmecken. Was habe ich davon? Schmeckt mir ja gar nicht. Das ist nicht mein Gras. Sowas esse ich nicht. Das sollst du auch nicht. Aber du sollst die Schafe mitnehmen. Du sollst die Schafe mitnehmen. Ich habe ein paar Dinge zur Wiederholung einfach mal in eine andere Form gegossen. Wenn ihr das nochmal auflegt. Leiterschaft. Leiterschaft, das Problem, die Gefahr benennen. Leiterschaft muss den Mund aufmachen. Es geht hier um die gute Versorgung der Gemeinde. Offensichtlich hat Petrus den Eindruck, da muss noch was getan werden, es ist Luft nach oben. Konkrete Schritte benennen. Leitung hat diese Aufgabe, konkrete Schritte zu benennen, Kommunikation. Einer Gemeinde vorzuwerfen oder einer Leiterschaft keine persönliche Bereicherung, das kann man in falschen Hals kriegen. Wenn jemand aus der Gemeinde mir sowas vorwerfen würde oder dir sowas vorwerfen würde, du darfst dich nicht persönlich bereichern an der Gemeinde. Das muss man erstmal verdauen. Das ist schon ein scharfes Wort. Das muss man prüfen. Trifft das auf mich zu? Wenn man mit bestem Gewissen sagen kann, okay, das trifft nicht auf mich zu, dann lass dich davon nicht beleidigen. Petrus muss das sagen. Gemeinde ist nicht zur persönlichen Bereicherung da. Bau keine Herrschaft auf. Lass dich nicht als Herrn und Führer in der Gemeinde feiern. Helmut, sag uns, was wir zu glauben haben. Führer befiehl, wir folgen. Nein. Keine Herrschaft. Spiel dich auch nicht auf als jemand, der die Herrschaft hätte. Auch wenn die Gemeinde es von dir fordert. Das ist schwer. Unterordnung unter die Leiterschaft. Unterordnung, Einordnung gehört dazu. Vorbild sein. Das Leben redet lauter als die frommen Worte. Das Leben redet lauter als die frommen Worte. Also mach nur die Hälfte der Worte, aber lebe dafür eindeutiger. Hochmut beendet den Segen Gottes, sagt Petrus. Ich habe das noch ein bisschen konkretisiert mit der zweiten Folie. Die Gemeindeleitung lebt die Zielkultur. So verstehen wir das heute. Das heißt, wenn die Gemeindeleitung nicht beim Winterspielplatz zu finden ist, können wir viel reden, um das mal ganz konkret zu machen. Wenn die Gemeindeleitung nicht die Gemeinde orientiert sich daran, wie du es lebst, ob man jetzt zum Winterspielplatz gehen muss, einmal dahingestellt. Aber wenn die Gemeindeleitung nicht in Eppinghofen zu finden ist, dann wird unsere Gemeinde auch nicht dabei zu finden sein. Dann können wir von hier aus fromme Worte sagen und alle Leute sagen, ja, er hat recht. Und dann gehen wir zum Grillen. Konkrete Schritte zeigen und einüben. Man muss Menschen an die Hand nehmen und ihnen zeigen und deutlich machen. Petrus macht das ja mit seinen Gemeinden hier. Er nennt ganz konkrete Dinge, das und das und das, und versucht es vorzuleben. Das, was hier steht, ist Ermutigung und positive Verstärkung. Das sollte man tun. Menschen suchen auch aus der Gemeinde, die schon in ihrem Herzen und in ihrem Lebensstil genau da zu finden sind, was wir gerne wollen. Wenn wir als Gemeindeleitung sagen, wir wollen Eppinghofen entdecken, dann gibt es ja schon Leute in unserer Gemeinde, die das auch schon längst entdeckt haben. Sie benennen, sie ermutigen, ihnen die Wege öffnen, deutlich machen, dass wir als ganze Gemeinde dahin durchgehen und das immer wieder wiederholen. Geduld und Beharrlichkeit der Leitung. Lasst euch als Gemeinderat nicht entmutigen. Es bedarf einer gewissen Zeit. Jemand hat, Bernd war es, gestern gesagt, wenn 5 oder 10% der Gemeinde schon auf dem Weg sind, dann ist die Gemeinde auf dem Weg. So etwa hast du es gesagt. Das ist sehr realistisch. Oh, ist das realistisch. 5 oder 10% ist schon guter Erfolg. Oh. Ist das nicht zu wenig? Aber es ist ein guter Anfang, auf jeden Fall. Es bewegt sich schon etwas. Es sind einige, der eine oder andere, schon eingeschert auf den Weg, den die Gemeindeleitung gehen möchte. Das ist ja unsere Aufgabe, Gemeinde mitzunehmen an so einer Stelle. Wenn wir die Gemeinde verändern wollen, wenn wir wollen, dass der Blick von uns weg auf diesen Stadtteil gerichtet wird, dann ist das auch eine Frage für uns als Leitung. Seid Vorbild. Die Gemeinde orientiert sich an uns. Lasst uns miteinander beten und dafür beten, dass Gott uns diesen Weg zeigt und hilft, ihn wirklich zu gehen. Wer betet mit uns?